Ich bin McClemmon, meine Pronomen sind er, ihm. Ihr findet mich im Internet, im Fediverse auf Matrix und noch auf dem Rest der GPN. Wenn ihr im sozialen Medien über diesen Talk was posten wolltet, verwendet bitte GPN24 und EncodingWTF als Hashtags, dann finde ich es nämlich auch, was ihr gerantet habt. Hallo, das ist der Philosophie, Psychologie und Biologie-Track auf der GPN24 und ja, du bist im richtigen Saal angekommen. Paul Watzlawick hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja, weil jede Form von Verhalten ist Kommunikation, auch wenn du versuchst, das explizit zu unterbinden, indem du dich still verhältst. Deswegen ist auch OPSEC NP schwer. Begriffsklärung. Worum geht's hier und vor allem, worum geht's hier nicht? Encoding, Repräsentation ist wichtig. Es macht Daten und Informationen verständlich und verwendbar. Es geht nicht um Verschlüsselung, da geht es nämlich um Sicherheit. Und zwar so, dass nur noch die EmpfängerInnen, die du autorisiert hast, die Nachricht lesen können. Jedenfalls ist das die Idee dahinter. Es geht nicht um Kompression, weil das wäre effizient, am Beispiel, um Nachrichten kleiner zu machen. Was ist also der Zweck von Encoding? Warum machen wir das? Es geht um Konsistenz, weil unterschiedliche Individuen, Geräte und Plattformen sollen die Nachricht auf dieselbe Art und Weise interpretieren. Aber wäre das nicht auch Verschlüsselung? So, weil inkonsistente Nachrichten können ja nicht mehr entschlüsselt werden und auch nicht mehr verstanden. Ja und nein, aber ja. Effizienz, weniger ist mehr, indem wir Formate verwenden, die die Datenmenge minimieren oder die Performance verbessern. Aber das wäre doch Kompression. Ja, aber nein. Aber ja. Oder Sicherheit, damit Nachrichten ohne Beschädigung und ohne Verlust übertragen werden können. Wäre das nicht Redundanz? Ja und nein, aber ja, ja, ja. Also, wann wurde Encoding erfunden? Das ist der Sportteil in diesem Talk, wo ihr die Hände zum Himmel heben dürft, um aufzuzeigen. Encoding 1990, das war so vor 20 Jahren. Hat das da angefangen? Ich sehe ein verzweifeltes Kopfschütteln und keine Hände oben. Okay. Am 01.01.1970, dem Beginn der Zeit des Universums und von eigentlich allem. Ich meine, wie könnte auch etwas vorher angefangen? Okay, auch null Hände. 1961, das ist relativ konkret. Noch immer null Hände. Ah, da ein, zwei vorsichtige Hände, eineinhalb, zweieinhalb, Entschuldigung. Zwei. Ist verhandelbar, also keine Hand. Okay, zwei Hände. Gut, vielleicht irgendwann 1700 bis 1800, so grob. Ja, da ist eine sehr deutliche Hand zu sehen. Es könnte sein, dass die Antwort damit enger verwoben ist. Ja, die richtige Antwort ist, es kommt drauf an, wir sind in der IT. Ja. Aber worauf kommt es an? Ja, okay, viele Hände, ja, okay, ich verstehe. Viele Hände, worauf kommt es jetzt an? Was sind denn so diese Bausteine von Encoding, die wir haben? Und was können wir daraus basteln? Da gibt es Zeichen. Zeichen kann ungefähr alles sein, was irgendeine Form von Bedeutung innehat. Ein Wort, ein Bild, ein Objekt. Das ist ein Überbegriff für eben alles, was eine Bedeutung hat. Ein Logo, ein Symbol, ein Buchstabe. Die schlechten Witze, die ich in der englischen Version von dem Talk gebracht habe, bringe ich nicht, die funktionieren auf Deutsch nämlich nicht, deswegen gibt es andere schlechte Witze. Der nächste Baustein ist Code, das sind so Regeln und Konventionen, wie bestimmte Zeichen organisiert werden können und wie sie zu verstehen sind. Und der Code gibt uns an, wie ich von einer Form in eine andere Form konvertieren kann. Bilder, Töne, Bewegungen. Ja. Encoding ist also der Prozess, um eine Art Information in eine andere Art Informationen zu überführen, indem wir diese Regeln anwenden. Die Existenz von Encoding bedingt natürlich auch die Existenz von Decoding. Ja. Und das ist der Prozess, um wieder in die ursprüngliche Form zurückzufinden. Eine Frage, die du dir schon mal stellen kannst, ist, ob verlustfreies Encoding immer möglich ist. Ich gebe dir auch zwei Antwortmöglichkeiten. Könnt ihr euch da vielleicht ein, zwei Herausforderungen vorstellen dabei? Leute trauen sich nicht mal mit dem zu nicken. Okay, habe ich euch so verschreckt. Genau, also Bedeutungen existieren ja nicht in einem Vakuum und entstehen auch nicht aus dem Nichts. Und ja, Vakuum ist mehr als nichts. Dafür haben wir einerseits die Semiotik, die versucht uns zu erklären, wie Bedeutung entsteht, wie wir Zeichen verarbeiten. Die Semantik sagt uns, was die Bedeutung von diesem Zeichen sein kann. Die ist schließlich immer eindeutig und unmissverständlich. Lol, nope. Und die Syntax gibt Bedeutungen eine Form, Regeln, wie wir die einzelnen Zeichen kombinieren können, um größere Stücke von Bedeutung zu schaffen. Sowas wie Grammatik. Und dann gibt es da noch die Pragmatik, also die Eigenschaft von Sprache, dass ein und dasselbe Zeichen unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Bedeutungen sind also abhängig vom Kontext, in dem sie verwendet werden. Kontext hängt an ein Zeichen implizit eine Bedeutung dran. Da kann man auch die Bedeutungen einschränken und die Möglichkeiten ausschließen. Das hilft bei der Ambiguitätstoleranz. Zum Beispiel das deutschsprachige Wort, das Gericht. Kann sein, eine Behörde, die Recht spricht. Kann auch sein, eine Speise in einem Restaurant am Ende der Galaxis. Was davon wahrscheinlicher gemeint ist, hängt vom Kontext ab, weil eben die Bedeutung, die besser dazu passt, wird es wohl eher sein. Beispielsweise an einem physikalischen Ort, wie der GPN. Da gibt es ein Gericht draußen neben der Wiese. Es gibt auch ein Gericht am Ende der Warteschlange, das Gulasch. Kommt also auch auf eine bestimmte Situation an. Wenn ich in der Früh sehr müde aussehe, wird mich die Person hinter der Bar einfach fragen, Mate oder Kaffee? Ja, kann auch einfach nur eine Konvention sein. So wie alle machen das so, also machen wir das auch so. Links oben bei der Webseite draufklicken aufs Logo, bringt mich zur Homepage. Zur Startseite. Ne? Alle inkludiert natürlich auch alle Personen. Ja? Alice, wer ist eigentlich diese Alice? Ja, habt ihr euch auch schon gefragt? Wenn du Bob bist, weißt du sehr genau, wer Alice ist. Ja? Zusammen bilden diese Dinge ein sogenanntes semiotisches System. Ja? Von denen sind wir eigentlich permanent immer und überall umgeben. Das ist unser sozialer Vertrag im Alltag, Ampeln, das Schild am Ende der Gulaschschlange. Und wir lernen diese Systeme, ja? Wenn wir aufwachsen. Unser gesamtes Leben lang sind wir damit konfrontiert. Was sind jetzt also so Anwendungsfälle für Encoding, die wir haben können? Ja gut, das kommt wieder darauf an, was du erreichen willst, ja, deine Absichten. Wir können uns zwischen verschiedenen Arten von Encoding entscheiden. Ja, vielleicht wollen wir ein verlustfreies Encoding. Da ist es zwingend notwendig, dass ich die Originalnachricht exakt wiederherstellen kann, ganz genau. Ja, und wenn das notwendig ist, damit ich es überhaupt verstehen kann, ja, dann brauche ich das. Und Technologie ändert sich halt auch ständig. Das heißt, Archivierung zum Beispiel über lange Zeiträume ist sehr kompliziert, weil was ich auf meinem 68K Atari mal encoded habe, will ich vielleicht auf meinem ARM-Smartphone oder RISC-V-Mikrocontroller auch wieder so lesen können, damit das funktioniert. Ja. Und das soll halt möglich sein, unabhängig von zum Beispiel einer Architektur. Verlustbehaftetes Encoding kann aber auch genug sein. Ja, du kannst einen Teil der ursprünglichen Nachricht weglassen. Das ist dann natürlich nicht mehr logischerweise exakt das, was es mal war, aber es kann gut genug sein. Ja, so Notizen in der Vorlesung machen. Ist nicht die ganze Vorlesung, aber hoffentlich gut genug. Decoding ist also eine Form der Interpretation. Ja, nicht nur bei menschlicher Sprache, sondern auch bei technischen Protokollen, und die auch so eine Art Sprache sind. Ja. Verluste können dabei überall auftreten in irgendeiner Form. Und auch wenn dein Encoding-Prozess verlustfrei ist, der Decoding-Prozess kann verlustbehaftet sein. Was für abstrakte Wege haben wir nun, Sachen, die encoded werden, wo wir Informationen rausnehmen können, so als Mensch. Sachen können visuell encoded sein, Dinge, die wir sehen können. Blinkende Lichtlein. Ja? Das blinkt rot, sollte aber stabiles Grün sein. Oder ein Einsatzfahrzeug, das unterwegs ist. Ja? Wie du. Es kann sein, Pantomime, ja, encoded Emotionen und Körperhaltungen, unabhängig von einer menschlichen Sprache, Gestik. Könnte auch so sein. Es gibt akustisches Encoding, Dinge, die wir hören können. Einen Motor, der aufheult, weil ein historischer Dinosaurieröl betriebener Motor zur Verstärkung fragiler Maskulinität verwendet wird. Also, oder du weißt, dass das Videokonvertieren auf deinem Laptop endlich fertig ist, weil die Lüfter wieder etwas nachlassen. Ja. In der Früh, wenn ein Alarm losgeht, es ist natürlich zu früh, um aufzustehen, das Telefon teilt uns das mit, wie, ist egal, es ist viel zu früh, ja. Ist einfach zu laut. In den Städten imitieren Amseln inzwischen die Bewegungsalarme und Motoren von E-Scootern. Das wurde in Deutschland und in China schon beobachtet. Allerdings außerhalb von Deutschland dürfen die Amseln schneller als 20 km/h fahren. Und dann war da noch dieses alte Rager-C im Server-Rack, das sich das Leben rausschreit. Ja, und monophone Klingeltöne bei Amazon sind so 90er Jahre, das ist komplett überholt. Bei Menschen gibt es auch akustisches Encoding, zum Beispiel Körperfunktionen. Ihr könnt zum Beispiel daran erkennen, ob eure NachbarInnen gerade streiten oder eine wirklich gute Zeit miteinander verbringen. Oder irgendwer singt Karaoke. In Abhängigkeit der Körperfunktion kann es auch Geruchsencoding geben nachher. Es kann dir auch sagen, ob das Stück Schinken da gerade noch genießbar ist. Ja? Deine Nase sagt dir das. Auch wenn eine menschliche Nase ein sehr schlechter Geruchssensor ist. Ja? Also wenn du eine Katze zur Hand hast, dann kannst du die als Proxy verwenden. Ja, wenn die Katze... Ja. Wenn du einen Hund hast, der wird versuchen, dein Leben zu retten und den Schinken auf jeden Fall fressen. Ansonsten, wenn du schon mal grillen warst, ja, so zum Beispiel Elektronikbauteile, dann weißt du, wie so ein Kondensator riecht. Wer mag den Geruch nicht, ja, von frisch gegrillter Elektronik? Keine einzige Hand, ich bin verwundert. Okay. Wenn die Liebe in der Luft liegt im Frühling, ja, dann werden Informationen über potenzielle Paarungen per Pheromon übertragen. Da gibt es zum Beispiel die Hummelragwurz, Ophrys holosericea. Das ist nicht nur optisch und in Farbgebung schaut diese Blume aus wie eine Biene. Die riecht auch so. Also jedenfalls, wenn du eine Biene bist. Ja? Und männliche Bienen glauben tatsächlich, dass sich das um ein verweintliches Weibchen handeln könnte, mit dem sie sich paaren können. Ja, die merken das dann. Aber da haben sie der Blume schon beim Bestäuben geholfen. Also ein natürliches Beispiel von Fehlinterpretation beim Decoding, gepaart mit konsequent gewollter Missinformation. Ja? Manche mögen es auch heiß. Dinge können thermisch encodet werden an Informationen. Ja, das Wetter, ist es draußen kalt, brauche ich mein Hoodie. Auch Menschen können halt auch wieder nur so 25 Grad Celsius und ein bisschen was auf ab wirklich feststellen. Reicht aber fürs Hoodie. Die Smartphone-Nutzung, ganz toll, ja. Hey, mein Handy lädt schnell, das wird warm beim Laden. Toll. Oder mein Handy entlädt sich schnell, weil es wird warm. Hängt vom Kontext ab, ne? Ob, was das genau bedeutet. Die reine Existenz von Wärme kann auch heißen, hey, da ist ein Hardware-Implant, das meine Keystrokes auf der Tastatur mitschreibt drinnen, weil der Stecker wird wärmer, als er sollte. Oder es pritzeln schon die Funken drinnen, die Steckdose war wohl nicht so smart. In dem Bild sind definitiv nicht nur schwarze Pixel, ja, also auch wenn du das Farbspektrum betrachtest, das halt so für Menschen üblicherweise erkennbar ist. Für Farbe habe ich einen eigenen Talk. Wenn wir uns das aber im Infrarot ansehen, ja, dann sehen wir da einen heißen Hund mit einer gesunden kalten Nase und ich weiß, der hat gerade den Schinken gefressen. Ja. Und wo der Hund war und wo sich andere Dinge im Raum aufhalten, kann auch encoden als Information, was ist wichtig. Ja. Die Tageszeit, ja, die Zeiger auf der Uhr oder dieses Pixel im Himmel, ja, Sonnenuntergang ist, weil in der Nacht kommen die Creeper und wollen wieder mein Zeug klauen. Die Icons auf meinem Desktop, wo sind die wirklich wichtigen und was passiert, wenn ich das versehentlich nach Namen sortiere? Ja. IT-Support-Dramen entstehen so. Und die Körperposition kann auch viele Informationen encoden. Ja. Nicht die Körperposition deiner NachbarInnen, sondern die relative Position deiner Extremitäten, also Arme und Beine, wo die sind, das wird auch als Muscle Memory bezeichnet. Ja? Du musst diesen einen Hebel oder Knopf nicht sehen können. Wenn du die Position einmal gelernt hast, triffst du den immer wieder, ohne hinzuschauen. Du hast eine neue Tastatur bekommen, die Return-Taste treffe ich nicht so ganz. Ja? Das ist genau dieses Muscle Memory. Die ist ein bisschen anders. Da müsst ihr euch dran gewöhnen und das erst wieder neu ein bisschen lernen. Die Nase ist auch so ein Knopf, den die meisten Leute treffen, auch wenn sie sie nicht direkt sehen können. Könnt ihr mal probieren. Und macht das bitte mit der eigenen Nase, nicht von eurer Proxykatze. Wenn ihr die Proxykatzennase zu oft bubt, wird sie euch auch eine Nachricht übermitteln. Die wird taktil sein, ihr werdet sie spüren können. Ja? Genauso wie den Fingersatz auf der Tastatur. Auf den Buchstaben F und J sind so kleine Nupsis drauf, die ihr spüren könnt. Und dann wisst ihr, dass eure Hand richtig liegt. Ja, Nupsi ist der technische, korrekte Fachbegriff dafür. Mehr Nupsis gibt es bei Brailleschrift. Das sind üblicherweise 6 oder 8 strukturiert angeordnete Nupsis. Die erlauben uns zum Beispiel, schlechte Scherze auch für braillesende Menschen zugänglich zu machen. In dieser Form. Danke an das C3T Tactile-Team dafür, dass sie zum Beispiel beim Hockmars Castle in Österreich oder auch schon beim Congress in Hamburg mehrfach möglich gemacht haben, dass Accessibility besser wird. Und wenn dieses Nupsi, das ich spüren kann, so richtig groß wird, ja, dann handelt es sich vielleicht um einen Lithium-Polymer-Akku. Und wenn der spontan zum Brandbeschleuniger werden könnte, dann geht der auf wie ein Pölsterchen. Die kann man auch sich daheim auf die Couch tun, ist bequem. Ja? Auch der Sound of Music ist eine Form von Encoding. Aber kann die Wellenform von Musik, die wir mit einem Mikrofon aufzeichnen können, das ganze Ding Musik wiedergeben, was da alles drinsteckt? Ja? Ist das eine vollständige Repräsentation? Einzelne Instrumente, Stimmen? Geräusche sind ja auch nur Vibrationen eines Mediums, Flüssigkeiten, Luft, feste Körper. Und wenn eine Person gehörlos ist, dann kann sie den Rhythm of the Night über die Vibrationen des Basses spüren. Ne? It's all about the bass. Notation für Musik, da gibt es auch verschiedene Systeme. Vielleicht kennst du dieses Beispiel. Ja? Der Klang, ihr könnt dieses Bild hören, ich bin ganz sicher. Ja? Und das weckt auch viele Emotionen. Ja, wir haben jetzt Notenzeilen gesehen und haben Emotionen encoded da drinnen gehabt. Emotionen gibt es auch in Form von Gänsehaut, die ist auch taktil. Was da steht, unsicher. Mimik, ja, zeigt auch Emotionen. Ihr habt Emotionen, ja, nicht nur deswegen. Beispiel. Ihr sucht euch jetzt eine Person neben euch, die Fensterreihe hat einen klaren Vorteil bei der Entscheidung, welche Seite sie nimmt. Ist auch ganz egal, wen ihr anschaut, nur schaut der Person und achtet auf die Mimik der Person. Ja, ich sage euch jetzt was und ihr achtet auf die Mimik. The round peg, it goes into the square hole. Ja, genau so funktioniert Mimik. Ist kein Anstarrwettbewerb, Goldfische gewinnen immer, ausprobiert. So, was haben wir noch? Ja, Emoji verhalten sich da auch so. Da gibt es einen Talk von der GPN19 dazu. Und von Emotion können wir uns jetzt zu Motion, also zu Bewegung, fortbewegen. Bei der Verkehrsleitung, wenn die Ampel ausgefallen ist, steht da eine Person und fuchtelt wild rum. Ja? Und ihr wisst, trotzdem heißt das mehr als offiziell nur Halt, Fahren, Achtung. Ja? Sondern da gibt es auch noch ein Schneller, nach dir ist Schluss. Ciao. Ja? Ganz viel ist da in der Bewegung encoded, was in der Straßenverkehrsordnung so nicht vorgesehen ist. Funktioniert trotzdem. Ja? Und wenn jemand so dasteht, dann ist es ein Lemming-Blocker, den müsst ihr zum Schluss sprengen, sonst könnt ihr den Level nicht beenden. Genau. Wenn Dinge fliegen, ja, muss nicht ballistisch sein, dass wie das Ding schon geflogen ist, sagt uns, wo es wahrscheinlich hinfliegen wird. Ja? Wahrscheinlich. Das heißt, you spin me right round, baby right round. Euer Körper kann zum Beispiel Rotationen, Winkelgeschwindigkeiten, Bewegungen feststellen. Ja, ihr könnt das gerne mit einem Bürosessel eurer Wahl im Selbstversuch testen. Sucht euch vielleicht eine Person, die euch auffängt, wenn ihr runterfallt. Und bitte nicht auf der GPN wegen der Versicherung. Und die Erdbeschleunigung, die hilft uns auch dabei. Ja, die sagt uns nämlich, wo unten ist. Also zumindest für uns unten, für gewisse Werte von unten. Das Smartphone hat auch gewisse Werte für unten und rotiert dann den Bildschirm, wenn wir wollen. Meistens nicht immer so, wie wir es wollen, aber unten. Und wenn wir diese Bewegungskonzepte alle miteinander kombinieren, dann wird das Tanz. Ja, du kannst tanzen, so als ob gerade kein Mensch zusieht. Tanz wird visuell, aber auch in Bewegung encoded. Ja, du kannst dir die Tanzmoves, kannst du dir abschauen. Bei Paartänzen gibt es meistens ein Lead und ein Follow. Und das Lied wird dem Follow haptisch kommunizieren, was als nächstes kommen sollte. Da war sie wieder diese Interpretation beim Decoding. Tanz kann man auch aufschreiben, in Diagrammen. Das funktioniert vielleicht für den Ballsaal. Für eine ganze Jazz-Dance-Choreografie könnte schwierig werden. Tanz ist mehr als nur die Schritte. Für Sandwürmer reicht's aber. Das geht sich aus, ja. Es gibt auch Tänze, die werden angekündigt. Ja, da steht eine Person und sagt, was jetzt als nächstes kommt. Square Dance zum Beispiel. Der eigentliche Tanz entsteht erst im Moment. Und durch die Notation der Figurenabfolge kann ich den mehr oder weniger reproduzieren lassen. Im Bedarfsfall muss ich halt meine tanzenden Paare wieder irgendwie synchronisieren, wenn sie mir rausgelaufen sind. Ja? Grand Square. Die große Frage ist, hattet ihr schon mal Kontakt mit Encoding. Ja, da nicken ein paar. Ja, ja. Wurdest du vielleicht schon im Kindesalter konfrontiert damit? Hm, da. Okay, da befürchten schon Leute, dass ich irgendwas vorbereitet habe. Ja, wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, ja, malen nach Zahlen ist eine Form von Encoding. Ja. Ich habe euch ein paar Bögen mitgebracht. Die beiden Trolle sind dankenswerterweise dabei und geben euch gerne einen Bogen mit. Ich weiß die Farbnummern von euren Buntstiften nicht ganz auswendig. Ich habe noch ein paar große, ansonsten gibt es die kleinen. Die sind ein bisschen schneller zum Ausmalen. Und damit könnt ihr Kunst encoden in Zahlen. Happy little accidents. Das Ganze wurde 1923 von Dan Robbins erfunden. Gut. Ein Encoding, mit dem die meisten von uns vertraut sind, ist menschliche Sprache, ja, menschliche Sprachen. Wer von euch fühlt sich denn so wohl mit einer einfachen Konversation in einer Erstsprache und einer weiteren? Ja? Hände. Ja, das sind so doch gute 50% Hände, würde ich sagen. Ja, ihr habt zwei Hände, nicht vergessen. Drei Sprachen. Ja, gibt es immer noch ein paar? Vier? Ein, zwei, drei, oh, da wird es dünner. Fünf. PHP und Python sind keine menschlichen Sprachen, sage ich gleich dazu. Ja, nur gar, dass das klar ist. Okay, doch einige polyglotte Menschen hier und keine Person mit fünf Händen. Das ist auch beruhigend. Gut, für manche gesprochenen Sprachen oder für manche menschlichen Sprachen gibt es ein gesprochenes Encoding. Das kann Varianten haben wie Akzente oder Dialekte. Österreichisches Deutsch, deutsches Deutsch. Zwei Völker getrennt durch die gemeinsame Sprache. Ja. Wichtig ist nur, dass sie die Signale hören. Schweizerdeutsch kann ich nicht, mache ich deswegen auch nicht. Gebärdensprachen sind ein visuelles Encoding. Ja. Der Unterschied zu Gestik oder Pantomime ist, dass Gebärdensprachen natürlich entstandene, vollwertige Sprachen sind, mit denen alles ausgedrückt werden kann. Das ist eine wichtige Unterscheidung zu Zeichensprachen, weil Zeichensprachen werden formal verwendet für die Regelung von Verkehr oder beim Tauchen. Ja. Es gibt ein stark limitiertes Set an Symbolen und sie sind sehr domänenspezifisch. Ja. Zum Beispiel kann das sein, ich bin okay, ja, mir geht die Luft aus, oder Baby Shark, Baby Shark. Eine tiefgreifende Unterhaltung über die Kinematik von 3D-Druckern und CNC-Maschinen ist damit leider nicht möglich, aber auch nicht notwendig. Ja. Es impliziert sehr viel Kontext und ist damit sehr effizient als Encoding zum Kommunizieren. Schriftsprache, manche menschlichen Sprachen haben auch eine Schriftsprache dazu. Da kann ich dann Sachen niederschreiben und mein zukünftiges Ich kann die dann hoffentlich noch lesen. Ja, mag auch stark verlustbehaftet sein. Hängt vielleicht auch davon ab, was die Originalsprache war. Weil von einer menschlichen Sprache in ein anderes Encoding menschlicher Sprache zu überführen, ist fast immer verlustbehaftet. Ja. Und wenn ich jetzt anfange, meine Gedanken nicht nur in einer menschlichen Sprache, sondern in mehreren zu encoden, dann ist das Code-Switching. Ja? Wenn ich zwei Sprachen gut kann, dann kann ich einen Satz in einer Sprache beginnen and finish it off in another one. Ja? Wechsel die Sprache mitten im Satz. Behalte aber die Grammatik von meiner Ankersprache bei. Wird gezielt verwendet meistens. Eine andere Form, einfacher, ist Code-Mixing. Da geht es nicht darum, CSS in HTML einzubetten, sondern das passiert meistens ungeplant bei Kindern, die zum Beispiel gerade aufwachsen und zweisprachig aufwachsen. Die nehmen einfach das Wort, das ihnen schneller einfällt oder das, was einfacher auszusprechen ist. Ja? Oder du nimmst ein Wort, das eben das, was du ausdrücken möchtest, präziser trifft. Ist halt zufällig eine andere Sprache gewesen. Ist ja wurscht. Who cares? Dabei gibt es natürlich auch die sogenannten falschen Freunde, ja? False Friends. Das ist bewusst nicht gegendert, das ist ein Fachterminus. Das gleiche Wort kann in unterschiedlichen Sprachen eine sehr unterschiedliche Bedeutung haben. Das gleiche gilt mit Gebärden. Da gibt es natürlich auch technische Schwierigkeiten. Die Textkorrektur ist eine davon, ja, ein Symptom. Und wenn ich das jetzt alles nehme, was kriege ich dann? Ideen? Morsecode. Morsecode ist super, ja. Yo Dog, we heard you like encoding. Weil Morsecode gibt es akustisch. Gibt es textuell, das was da unter dem Morsecode steht, ist Morsecode in Textencoding. Es gibt es auch visuell als Blinkzeichen, das tue ich jetzt nicht, ich bin kein Schiff, aber dort wird das verwendet. Und Morsecode kann ich auch aussprechen. Ja? Das heißt, ich habe deutsche Sprache, lateinische Schriftsprache, Morsecode, Textrepräsentation von Morsecode und die lautsprachliche Repräsentation von Morsecode. Also Schichten. In Wirklichkeit verwendet das aber auch Huffman-Coding für die bessere Effizienz. Das ist variable Zeichenlänge, das heißt häufige Symbole wie der Buchstabe E werden sehr viel kürzer encoded als Buchstaben, die seltener vorkommen in Englisch. Aber Encoding ist doch nicht Kompression, ja, außer wenn es das eben doch ist durch Zufall. Ne? Alles zusammen, Musik, Ton, Bewegung, Tanz, Emotion, Kunst, Taktiles, Wärme, Behaglichkeit und Energie. Wir bekommen G-Code. Ja? Das wird zur Steuerung von CNC-Maschinen verwendet. Da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Das meiste davon ist ASCII. Wenn es das nicht ist, gibt es interessante, nennen wir es Effekte. Und wo kommt das zum Einsatz? Naja, wenn du sehr positiv denkst bei einem 3D-Drucker, wenn du eher negativ denkst bei einer CNC-Fräse. Und dann können solche Sachen entstehen. Genau. Ja, Computer. Wie verwenden die Encoding? Ja, da gibt es binäres Encoding, also die digitale Information in einer Sequenz von Bits. Im Gegensatz zu Gender ist binäres Encoding tatsächlich binär. Ja. Wie alt ist das? 100 Jahre vor der Französischen Revolution. Oder 300 Jahre vor dem Gameboy, was auch immer die Referenz ist, die für euch sich besser anfühlt. Das war 1689 von Gottfried Leibniz, nicht verwandt oder verschwägert mit den Keksen. Schaut so aus, wenn ich 3 Bits nehme, kann ich die Zahlen von 0 bis 7 darstellen. Das ist dann das oktale Zahlensystem. Wofür brauche ich das heute? Ja, Change Mode. Ja, wenn ihr die Rechte auf der Command Line verändern wollt, das ist oktal. Ja, 777 ist nicht der Jackpot. Außer ihr macht Pentesting. Dann schon. Aber meistens ist 777 eine ganz schlechte Idee. Wenn wir über die 7 hinausgehen wollen, brauchen wir mehr Bits. Ja, da kann ich dann sagen, Binary Coded Decimal. Ja, dann nehme ich 4 Bits für die Zahlen von 0 bis 9. Das sind vergeudete Bits, keine illegalen Bits, nur vergeudete Bits. Und von 10 bis 19 brauche ich ein zweites Nibble. Ein Nibble sind 4 Bits. Ja, 2 Nibbles sind ein Byte, ein 8-Bit-Byte wohlgemerkt. Und wenn ich darüber hinaus will, naja, da wird es dann schwieriger. Jetzt brauche ich 12 Bits für 3 Ziffern. Das geht sich aber in 10 auch aus. Wenn ich das anders encode, kann ich es, ja okay, komprimieren. Ja. Und wenn wir hexadezimal brauchen, also bis 16, dann gehen uns erstmal die arabischen Ziffern aus, also borgen wir uns ein paar lateinische Buchstaben aus, von A bis F, wohlgemerkt nicht für A und F, ja, keine logischen Verknüpfungen, A bis F. Und dann können wir 0 bis 15 darstellen mit einem Nibble mit 4 Bit und 0 bis 255 mit einem 8-Bit-Byte, weil Bytes waren nicht immer 8 Bits, deswegen sage ich das dazu. Ich bin trotzdem kein Schweizer Achszähler. Genau. So, was bedeutet Bit? Das ist ein Kunstwort aus Binary Digit, also binäre Ziffer. Okay. Und was ist ein Bit? Okay. Heb deine Hand, wenn du mit der folgenden Aussage einverstanden bist. Ein Bit hat genau 2 Zustände. Okay, das sind gefühlt 50% der anwesenden Bits. Okay. Manche Bits haben 2 Zustände. Ja, die werden meistens als 0 und 1 bezeichnet. Bei Datenbanken gibt es auch einen Datentyp Bit. Ja, der definiert sich offiziell als Integer, der die Werte 0, 1 und Null enthalten kann. Also eine Ganzzahl mit 3 Zuständen. Mimik, ja. Kommt ein bisschen auf die Datenbank an. Ein Bit kann auch ein String sein, ein Map, ein Field, ein Small Int oder einfach nicht existieren. Die philosophische Frage ist, wie viele Bits brauche ich eigentlich, um ein Bit darzustellen? Ja? Ja, kommt drauf an, auf den Zweck des Bits. Ja? Zum Beispiel, wenn ich ein Startbit habe, das brauche ich für die asynchrone serielle Kommunikation. Ein Startbit und los geht's. Nachricht. Beenden kann ich das mit einem Stoppbit oder eineinhalb Stoppbit oder zwei Stoppbits, weil Bits können alleine sein, in Pärchen auftreten oder als Bruch. Was ist ein halbes Bit? Ja? Wer es weiß, bitte kommt nachher zu mir. Die Ursache dafür ist wie immer historisch bedingt in der IT. Teleprinter hatten so eine sehr unpräzise Mechanik und manchmal mussten sie ein bisschen länger auf dieses Stoppbit warten und damit sicher ist, dass das Stoppbit angekommen ist, hat man das Stoppbit einfach ein bisschen in die Länge gezogen. So eineinhalb bis zweimal meistens. Kann es schlimmer werden? Ja, schön. Ja, true. Ihr kennt dieses Bildungsfernsehen, Telekolleg oder CSI Cyber. Vielleicht habt ihr den Film Tron gesehen, ja, mit Cindy Morgan als Laura, Kevin Flynn. Wurde gespielt von Jeff Bridges, der lebt angeblich noch, Kevin Flynn, ja, wurde mir erzählt, und Bruce Boxleitner als Alan Bradley. Wer kennt den Film? Ah, ganz viele Hände, sehr schön. Popkultur. Da gibt es diesen Charakter, ja, und der Protagonist Alan Bradley begegnet diesem Charakter so bei ungefähr 56,5 Minuten. Der Charakter heißt Bit, ja, und schaut ungefähr so aus. Das ist ein Bit, ja. Ich lasse das gerne durchgehen, ich hätte es nur nachher gerne wieder. Ja, ich lege sehr viel Wert auf meine Bits. Das kann auch so ausschauen. Das ist ein bisschen anders, ne? Hat also zwei Zustände. Ich werde das nächste Mal auch gleich wieder rauskommen, ich habe da noch mehr Bits. Und Alan sagt zu diesem Bit so, halt doch mal still. Das Bit fliegt noch ein bisschen und sagt, ja. Wie, ja. Noch ein Zustand? Und das Bit, und Alan fragt so, kannst du nichts anderes sagen? Und das Bit sagt, ja. Ja, so, ich bin noch ein Bit. Und was kommt dann? Kannst du nichts anderes sagen? Nö. Nein. Ja. Was haben wir? Ein Bit mit vier Zuständen. Ich werfe die nicht, die sind sehr spitz. Die sind wirklich, genau. Also wir haben ein Bit mit mindestens vier Zuständen. Im Film werden die dann auch noch so animiert und gemorpht. Also klarer Fall von Fuzzy Logic. Gut. Klar ist, kein Bit ist illegal, kein individuelles Bit ist illegal und auch kein Individuum ist illegal. Das ist ganz wichtig. Jetzt wollen wir aber nicht nur Zahlen und Filme encoden, sondern auch Text, Textstücke. Dazu gibt es, wir hatten ja dieses BC, dieses Binary Coded Decimal Dingens, da sind noch ein paar Restbits übrig. Die verwende ich jetzt und sage, könnte ich doch Buchstaben reintun. Das ist dann das Binary Coded Decimal Interchange Code. Ja, ursprünglich von IBM, wurde aber später auch von anderen adoptiert. Schaut ungefähr so aus. Das hat Großbuchstaben, wirkt ein bisschen komisch und ungewohnt. War ursprünglich für Lochkarten, diese Dinger. Ja? Neumodisches Zeug. Kamen erstmals zum Einsatz 1725 bei Webstühlen. Ja? Und da kommt auch das Multithreading her. Wenn ihr BCDIC aber noch erweitern wollt, ja, dann kriegt ihr das Extended Binary Coded Decimal Interchange Code Format. Das ist auch so ein 8-Bit-Code mit fixer Länge, ja, wurde hauptsächlich bei IBM Mainframes verwendet, aber nicht nur. Bedeutet, alle Zeichen sind am selben Platz und brauchen denselben Platz im Speicher, auf Permanentspeicher und im Arbeitsspeicher. Das ist so die einfachste Variante von IBCDIC, das sogenannte Invariant Subset. Das bedeutet, die definierten Zeichen da sollten am selben Platz sein und sollten denselben Code verwenden. Das RFC, das uns erklärt, was sollte genau heißt, kam erst 1997. 21.19, wer es wissen will. Andere Varianten haben dann diese freien Stellen verwendet und unterschiedliche Dinge auf dieselben Code Points gelegt. Das sind die sogenannten Code Pages. Das war im IBM Handbuch tatsächlich einfach nur die Seitennummer, wo das beschrieben war. Ja? Kam dann mit PC-DOS 3.3 auch auf PCs und damit ließ sich das dort mit neuen Commands überall so verwenden. Das sah manchmal so aus. Ja? Das ist eine Animation aus der Original-IBM-Dokumentation. IBCDIC wurde auch als das pure Böse bezeichnet, ebenso als Verschlüsselungsstandard der US-Regierung. Und wenn ihr mal das Text-Adventure Zork gespielt habt, konkret Zork 2, dann wurde es dort verwendet, um eine völlig unverständliche Sprache zu symbolisieren. Aus derselben Zeit gibt es ein anderes Encoding, das ist ASCII, ist auch wichtig, wurde für Teletype-Terminals erfunden. Spannenderweise war IBM daran auch beteiligt und hat das sehr befürwortet. Und in ASCII gibt es auch Codepages und Codepages haben Namen. Ein paar davon. Manche kennen das vielleicht von USB-Standards. Ja, ASCII definiert in dem Fall die ersten 128 Zeichen, ein Byte im Speicher, 8-Bit-Byte. Und das erste ist immer eine Null. Das wird noch relevant sein. Ja, da sind so Sachen dabei wie Steuerzeichen, ja, Bell, Carriage Return und Line Feed. Kommt von den mechanischen Schreibmaschinen. Die Bell sagte, die Zeile ist gleich aus. Ich schiebe den Hebel rüber, Carriage Return. Und wenn ich weiterschiebe, macht es Zit, Line Feed, die nächste Zeile. Und ich kann wieder weiter tippen. Das wird heutzutage noch verwendet, der Bell Character Control G. Ja, das ist Tap, Tap, macht Bing. Wenn ich vergessen habe, meinen Rechner stumm zu schalten. Cursor-Bewegungen sind nicht Teil von ASCII. Buchstaben, Ziffern und Symbole, einfache mathematische Operatoren, ja. Akzentuierte Zeichen aber nicht. Schaut so aus. Ist schon sehr anders als EBCDIC. Ist einfach konzeptionell inkompatibel. Enthält keine mathematischen Symbole, also die über die Grundrechnungsarten, also alle drei Grundrechnungsarten sogar hinausgeht, keine griechischen Buchstaben, kein Kyrillisch und keine Emoji. Ja. Aber was ist, wenn wir ASCII extenden? Kriegen wir Extended ASCII. Ne? Ja. Ist nicht so wirklich vom American National Standards Institute spezifiziert, weil wozu brauchen AmerikanerInnen mehr als... Ja, die Idee war, das erste Mal, ja, da können wir das eine Bit noch nehmen und Codepages machen in ASCII. So 200 ungefähr. Die erste davon war standardisiert ISO 8859. Das hat natürlich mehrere Namen und sollte die meisten westeuropäischen Sprachen unterstützen, was halt US-AmerikanerInnen unter die meisten West- und Europa verstehen und unter Sprache. Wird halt auch Latin 1 genannt. Ob die RömerInnen damit glücklich werden, ich weiß es nicht. Hat aber USB-Vibes. Microsoft hat dann hingegen Latin 1 genommen, proprietär erweitert und dann sterben lassen, um Windows 1252 zu erfinden. Das hat auch mehrere Namen. Standard. Ja, es gibt viele davon und wir sollten einen machen, der für alle funktioniert. Sowas wie Unicode, ja, ein Standard, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Und die Idee ist, alle Zeichen der Welt zu erfassen, also fast alle, die meisten, so, also schon eine Menge davon. Ja. Dafür gibt es das Unicode Transformation Format in drei Varianten. Das wichtigste davon ist UTF-8, das ist ein Textencoding mit variabler Länge. Das ist super effizient. Wir erinnern uns, das erste Bit bei ASCII war immer eine Null. Das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern einfach nur mathematischer Fakt. Und ist damit auch zu 100% zu den ersten 128 Charakteren von ASCII kompatibel, weil es einfach ident ist. Praktisch. Vor allem, wenn ich alten Text bekomme. Wenn ich ein weiteres Byte brauche, setze ich das erste Bit auf 1. Damit ist klar, das ist ein Leading Byte und ich habe einen Multibyte Character. Und dann kann ich 2, 3 oder 4, 1, 2 oder 3, off by 1, Errors, verwenden, um ein sehr effizientes Encoding zu bekommen und da kann ich sehr viele Charakter abbilden. 1.112.064, wer es genau wissen will. Ansonsten viele. 4-Byte-Charakter sind wichtig, haben wir schon gelernt, auf der GPN19, deswegen Emoji. Und wo Encoding ist, gibt es natürlich auch gelegentlich Probleme. Ja, ASCII und EBCDIC sind fundamental inkompatibel. Buchstaben haben unterschiedliche Codepoints. In ASCII kommen zuerst die Großbuchstaben, in EBCDIC zuerst die Kleinbuchstaben. Falls mal jemand was sortieren wollen würde, ja, so, könnte interessant werden. Du musst also wissen, welche Art von Encoding verwendet wird. Und Codepages haben auch so Probleme. Ja? Selbst wenn du nur die absoluten Basics verwendest, musst du wissen, welche Codepage das war. Und auch welche Art von Encoding. Und wenn du dich irrst, dann sieht dein Text komisch aus. Und es gibt T-Shirts, die sich darüber lustig machen. Nicht dieses T-Shirt. Dieses T-Shirt. Das Foto ist 20 Jahre alt und entsprechend pixelig im Dunkeln und ich habe die Person, die kann ja nichts dafür. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, aber Unicode ist doch universell und kann alle Charakter, also, ja, nein. Weil in EBCDIC gibt es Charakter, die sind in ASCII nicht definiert und die sind im gesamten Unicode nicht definiert. Also falls ihr mal mit Versicherungssoftware oder so zu tun habt oder Bankensoftware mit so älteren Dingen, ja, das geht gar nicht. Ja, trotzdem, kein Character ist illegal. Aber manche Bitsequenzen in UTF-8 sind schon illegal und manche Parser verstehen das nicht und erkennen das und sagen, hey, das stimmt so nicht. Und dafür gibt es diesen Replacement Character. Ja, also dieses T-Shirt ist kein Encoding-Fehler, sondern möglicherweise ein Security-Incident gewesen. Weil solche illegalen Sequenzen erlauben mir möglicherweise vielleicht mal einen Bug auszunutzen. Ja, warum? Ja, weil Windows nicht immer nach den Regeln von UTF-8 spielen kann. Dafür gibt es das WTF-8, das Wobbly Transformation Format. Ja, UTF-16 hat Ersatzobjekte, die gibt es in UTF-8 nicht, aber in Windows sind diese Zeichen als Filenamen erlaubt. Deswegen müssen wir die dort zulassen. Und weil Windows intern UTF-16 verwendet, kann es kein sauberes UTF-8 enforcen, daher gibt es WTF-8. WTF, indeed. Genau, ich habe gesagt, später, jetzt ist dieses später, ja, verlustfreies Encoding, ist das immer möglich? Ich gebe euch eine Antwortmöglichkeit, also ihr könnt jetzt einfach nicht mehr falsch liegen. Und weil dieses, ich habe Text in einem Encoding und interpretiere ihn als ein anderes Encoding falsch, ja, so oft vorkommt, gibt es dafür einen eigenen Namen, Mojibake. Das kommt aus dem Japanischen, Moji für Zeichen und Bake von Bakeru, ja, etwas verändern, üblicherweise zum Schlechteren. Also im wortwörtlich Zeichen verschlimmbessern. Ja, Menschen können ja damit meistens noch irgendwie umgehen. Computer, schwierig. Auf konkreten Wunsch aus dem Fediverse in den letzten 2 Tagen noch ein kurzes Intermezzo zur Softwareentwicklung. Ja, für Tim, Fusel, Grauhausen und Andreas. Eine kleine Sidequest. Das betrifft Menschen, die Umlaute im Namen tragen oder so wie ich in einem Land wie Österreich wohnen. Da ist das Teil der Anschrift, habe ich gehört. Ja, je nachdem, wie das geschrieben wurde, wisst ihr, was das Problem war. Ja? Artildesterreich ist ein Encoding-Problem. Replacement-Charactersterreich ist, der Charakter hat erkannt, dass das nicht stimmt und hat es korrekt replaced. Ja? Also wenn ihr mit Windows arbeiten müsst, aufpassen. Mit Namen wollt ihr überhaupt nicht, dass euch das passiert. Ja? Je nachdem, ob ihr das ursprüngliche UTF-8 als ISO 8859, als CP1252 oder als Shift-Gis japanisch encoden wollt. Aus Chloe wird dann etwas, was Menschen vielleicht noch erkennen. Ja? Aus Jerome auch noch hoffentlich, wobei das könnte schon schwierig werden. Ein simples Eurozeichen ist definitiv kein gültiges Zahlungsmittel mehr. Und wenn ihr Menschen kennt, die Yuko heißen, das kommt nicht mehr an mit der Post. Jede Wette, ja. Niemand weiß, wer das ist. Deswegen, ja, A-Tilde und Viertel, B-A-Tilde und Viertel das Ergebnis, ja, durch A-Tilde und W-A-Tilde Währungssymbol und überprüft dieses Ergebnis, ja. In allen Pfaden, auf dem gesamten Cluster, vom Browser bis zur Datenbank, A-Tilde ein Viertel, ja, CK. JSON, kennt ihr vielleicht, ja? Das ist das andere XML. Schreibt UTF-8 als Encoding vor. Wenn ihr auf einer komplett Windows-basierten Pipeline arbeitet, kann es euch passieren, dass euch das nicht mal auffällt, dass ihr den JSON-Standard verletzt. Habe ich durchgespielt mit der österreichischen Open Data GVAT. Das sind super gute Leute, an die kommst du gut dran, mit denen kannst du reden, denen kannst du sagen, da stimmt was nicht. Ja, ihr habt da die GeoJSON-Daten und dann hinten kommt JSON in ISO 8859.1 raus. Mein JSON-Parser hat gesagt, das ist nicht gültig und er hatte recht. Hat dann fast ein Jahr gedauert, bis sie das gefixt haben, aber es war ein sehr korrekter Prozess. Die waren total zugänglich, haben verstanden, worum es geht. Also wenn ihr mal irgend sowas macht, testet auch mal mit einem Nicht-Windows-System, wenn ihr da drauf entwickeln müsst. Ihr merkt das dann tatsächlich, bevor es in Production geht. Was gibt es sonst noch so an Werkzeugen, um die Schmerzen zu lindern, ja? Oder um sie zumindest verstehen zu können? Ja, ASCII. Die Man-Page von ASCII, Sektion 1, ist auf den meisten BSDs, Linux-Geschmacksrichtungen und auch auf macOS verfügbar. Unter Windows nur, wenn ihr das Windows-Subsystem für Linux installiert. Hoffe ich jedenfalls. Habe ich jetzt nicht überprüft. iConf, das kann mit einer Unmenge von Encodings umgehen und kann von einem zum anderen encoden und umsetzen. Das kennt üblicherweise mindestens 100, teilweise über 1000 verschiedene Encodings und die verschiedenen Namen davon. Du musst immer noch wissen, was dein Ausgangsmaterial war. Und wenn es tatsächlich nicht möglich war, das zu überführen korrekt, dann schreite ich das Ding böse an in der Command-Line und sage, so nicht. Ja. Tools kann man nicht nur in Rust neu erfinden. Ja. Es gibt auch PyConf, ja. IConf reinvented in Perl. Ja. Gibt es auch sehr praktisch. Wenn ihr mal nicht ganz sicher seid, könnt ihr Perl auch in nicht ASCII und nicht UTF-8 schreiben. Ja, wenn ihr mal was braucht, was IBC-Dict tatsächlich komplett kann, geht auch. Und wenn ihr nicht wusstet, dass es bei Man-Pages eine Sektion N gibt, gern geschehen. Wenn du mal nicht mehr ganz weißt, in welcher Art ein File encoded wurde, ja, kannst du raten oder du kannst den Computer raten lassen, dafür haben wir Personal. Dafür gibt es EncGuess. Und für Leute, die IBM mögen, die haben ihr eigenes uConf zum Konvertieren von Texten geschrieben. Das ist im ICU-Package auf den meisten vernünftigen Betriebssystemen dabei. Und falls ihr mal wirklich so Text habt, der mehrfach re-encoded wurde, ja, Menschen kommen ja damit zurecht, wenn ich Code switche und Code mixe. Computer, so ein Textfile in einem Encoding gerade biegen, ja, das geht. Aber wenn das zwischendurch mal so drei verschiedene Varianten verwendet, schwierig. Hat schon mehr versucht, eine Datenbank von MySQL 3, 4, 5, 8 konvertieren? Ja, okay, ich sehe da hinten eine schmerzerfüllte Hand. Ja, da kann man schon Spaß haben mit der Sortierung nachher. Ja? So alte Datensätze, neue Datensätze, ganz viel Spaß. Dafür gibt es PyFTFY, ja? Fixes Text for You. Das kann tatsächlich mit mehrfach fehlinterpretiertem Encoding umgehen und hat eine erstaunlich gute Trefferquote. Resultat müsst ihr immer noch kontrollieren, aber ist definitiv einen Blick wert. Auch sehr praktisch, CyberChef, bitte nicht verwechseln mit dem Kryptochef mit der Vollbit-Verschlüsselung. Ja, das war diese Webseite. Berühmt aus den 90er Jahren, ist um 2014 aus dem Internet verschwunden. Da geht es um Verschlüsselung und nicht um Encoding. Ja, ganz ein anderes Thema. CyberChef ist tatsächlich das Cyber Swiss Army Knife. Swiss Army ist hier ein Euphemismus für den britischen Geheimdienst, GCHQ. Von denen ist nämlich dieses Tool tatsächlich. Das ist super praktisch für Decoding und Encoding, alles vom Komfort deines Browsers heraus. Und wenn es genug für den Secret Service ist, Ihrer Majestät, nein, egal. Fürs nächste Capture the Flag wird es reichen. Ja, auch praktisch zum selber hosten in einem eigenen OCI-Container. Ihr braucht aber einen Reverse-Proxy mit sauberem HTTPS davor. Sonst sagt euer Browser, oh, das Ding will sehr komische Dinge tun, da will ich zumindest eine verschlüsselte Verbindung haben. Ja? Falls ihr noch mehr so Tools kennt, ja, bitte gerne posten. Ja? GPN24 und Encoding WTF dranhängen. Die Schwarmintelligenz macht euch die Schmerzen leichter. Jetzt könnt ihr natürlich auch selber kreativ werden beim Encoding. Ja? Mit den ganzen Tools, meine Daten oder die Daten von anderen, die ich vielleicht gerne hätte. Vielleicht sind da Daten irgendwo drinnen, wo wir sie gar nicht vermutet haben, aber die sind da drin. Die sind da encoded und wenn wir wissen, wonach wir suchen, können wir das vielleicht kombinieren. Ja? Zum Beispiel exfiltrieren, das ist keine fancy Art, um Kaffee zu brauen, sondern da geht es darum, Daten auszuschleusen irgendwo, wo jemand das vielleicht gar nicht so haben wollte. Ja. Kann helfen bei Schutzmaßnahmen gegen Seitenkanalangriffe. Wer so ein bisschen die IT-Security verfolgt, erinnert sich vielleicht, da gab es Berichte von, ich horche dem Netzteil beim Pfeifen zu und kann daraus die Private Keys von zum Beispiel GNU-PG rausrechnen. Einfach nur das Coil-Whine von dem Ding. Seitenkanalattacke. Der Key war da hineinencoded in das Pfeifen. Ja. Man muss nur wissen, wie man da zuhören muss. Absicht war das hoffentlich nicht. Aber ich könnte zum Beispiel auch ein CD-ROM-Laufwerk verwenden, um Dinge zu encoden, oder? Da kratzen sich Leute am Kopf. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Gefühlsäußerung war oder einfach nur so. Nero brennt darauf, uns mitzuteilen, dass ROM in CD-ROM steht für Read-Only Memory, für nur Lesespeicher. CD-Brennen, nein. Ja. Aber erinnert euch noch an so Desktop-Rechner mit CD-ROM-Laufwerk? Ja, die haben so eine Lade. Die geht auf und die geht zu. Die hat zwei Zustände, die kann ich unterscheiden. Und zwei Zustände, das reicht zumindest für ein Minimum Viable Bit. Und wenn ich jetzt dieses Laufwerk sehen kann, und das auf- und zumachen kann, dann ist es mir egal, ob der Rechner air-gapped ist, ja, und irgendwie super abgesichert. Ich kann eine 0 und eine 1 übertragen, damit kann ich einen Private Key rausmorsen mit diesem Ding. Ja? Geht. Ich muss das Laufwerk nicht sehen können, es reicht, wenn ich es hören kann, weil das macht schlopp, 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 schlopp. Klingt ein bisschen unterschiedlich, damit weiß ich, ob es gerade auf- oder zugemacht hat. Ich habe immer noch mein Bit, das ich übertragen kann. Ja, mit der Kamera abfilmen geht halt nicht, das Mikrofon auf meinem Handy ist auch gesperrt, aber ich kann das Handy drehen. Der Bewegungsmelder, ja, Gyro und Sensoren, die Bewegung feststellen, ich kann das auf den Tisch legen und ein Seismometer-App starten. Die Bewegungen von dem Laufwerk sind genug, dass mein Handy das feststellen kann, auch wenn es der Nachbartisch ist. Ja, so genau sind diese Sensoren heutzutage. Also Handy drehen ist heutzutage ein Sicherheitsrisiko. Ja, was haben CD-ROM-Laufwerke noch? Also für die, die sich noch daran erinnern. LEDs, ja genau, LEDs. Ein blinkendes Lichtlein. Was hat noch blinkende Lichtlein? Tastaturen. Caps Lock, das ist die Taste zum Schreien beim Chatten. Ja. Manche haben noch eine Taste mit Num Lock. Das ist die, warum ich mich wundere, warum der 10er Block nicht geht. Ja. Jetzt habe ich zwei Leuchtdioden, mit denen ich, ja, ich kann jetzt parallel Dinge übertragen. Oder ich kann eines als Zeitsynchronisation verwenden und das andere für die Daten. Das heißt, ich kann das vielleicht auch noch beschleunigen. Ja, super. Wer spielt gelegentlich so Games und hat eine Tastatur mit RGB? Ja, ich sehe schon, ihr habt jetzt kreative Ideen, wie ihr Dinge encoden könnt und warum das nächste Mal beim Security Audit die Tastaturen eingesammelt werden. Ja, RGB, seid ihr wahnsinnig. Das ist immer gefährlich. Und damit ein herzliches Danke an das gesamte Getrolle der GPN und das Orga-Team, dass diese Veranstaltung möglich ist. Und damit ich jetzt hier stehen konnte und diesen Vortrag halten könnte, musste ich sehr viele Rabbit Holes navigieren. Ja, vielleicht habt ihr das ein oder andere Emoji auf den Slides entdeckt, geheimerweise. Dabei haben mir natürlich sehr viele Menschen geholfen und den Weg geleuchtet. Dafür möchte ich mich bedanken. Columbia für das Fachwissen zu Grafik und Design. Chrissy für Linguistik in gesprochenen und gebärdeten Sprachen. Pluvia für Musiknotation und Archivierung. Fischi für biologische Missinformation und Wildbienen. Der teilweise für das Lektorat meiner Talk-Einreichung, die ich gestern per Mastodon bekommen habe. Ich habe das korrigiert. Danke dafür. Und Octoprock für den Baby Shark, den ich mir ausborgen durfte. Und wenn meine beiden, ich habe redundante Heralde heute, ja, voll super, top Service. Wenn noch genug Zeit ist, dann, wenn da noch was Fragwürdiges ist, möchte ich eure Fragen gewürdigt wissen, falls nicht, gerne im Anschluss. Dankeschön.
Ja, danke für deinen wirklich wundervollen und auch echt lustigen Vortrag. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, um ein paar eurer Gedanken in Fragen zu enkodieren.
Ja, gerade da hinten. Ja. Auch von mir danke für den Vortrag. Ich würde gerne noch die Erklärung von dem Achszählerwitz hören.
Der Achszähler, sind Bahn-Nerds hier? Ja, Hände, sehr gut, wunderbar, my people. In der Schweiz, weißt du grundsätzlich, was ein Achszähler ist? Ja, du weißt, was ein Achszähler ist, wer es noch nicht gehört hat. Wenn Züge in einem Blockabschnitt fahren, gibt es so kleine Zählerchen. Ja, die zählen so 1, 2, 3, 4, 5 Achsen sind hier vorbeigefahren und die müssen aus dem Blockabschnitt alle wieder raus. Wenn eine fehlt, dann ist so mit Moment, wir haben was verloren. Ja? Ist unpraktisch bei der Bahn, habe ich gehört. Wenn jetzt so ein Achszähler mit einem 8-Bit-Byte arbeitet, und da fährt ein Zug vorbei, der 256 Achsen hat. Dann springt dein Zähler nach 255 auf 0 zurück und glaubt, der Blockabschnitt ist leer. Das ist ungünstig, weil in Wirklichkeit steht da noch ein ganzer Haufen Zug drauf. Das willst du vermeiden. Daher gibt es bei der Zugbildevorschrift in der Schweiz einen Passus, der besagt, dass bei der Zugbildung ein Zug niemals exakt 256 Achsen haben darf. Damit genau das nicht passiert. So weit, so gut. Ich habe mir mal durchgerechnet, was sind die Blockabschnittlängen, Signalabstände in der Schweiz und mit welchen Waggontypen schaffe ich es überhaupt, in der zulässigen Zuglänge einen Zug zu bauen, der so viele Achsen hat. Ja, das ist möglich, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.
Noch irgendjemand?
An der Kamera.
Wann kommt ein Vortrag zur Migration von Tape zu PDFA und wie sind da die Verluste und so?
Von der Migration von? Nochmal bitte.
Vom Kassettentape.
Ja, okay. Ich mache mir da mal eine mentale Notiz. Ich glaube, eine Frage schaffen wir noch, oder?
Ja, eine ist noch drin.
Eine schaffen wir noch. Wer traut sich?
Das sagtest du mehrfach. Was ist ein gescheites Operationssystem?
Das kommt jetzt drauf an. Je nachdem, wenn du fragst und warum du fragst. Mich? Also manche würden sagen, aus Sicht von OpenBSD ist OpenBSD das einzige Sane Operating System. Andere sehen das unterschiedlich. Aus meiner Sicht das, was am ehesten das löst, womit du zu tun hast. Also Schwefelsäure ist auch ein Lösungsmittel. Ob das dein Problem konkret löst, hängt von deinem Problem ab. Ich mache hier kein Kink-Shaming, also was auch immer für dich funktioniert. Da war noch eine allerletzte, glaube ich. Mein Timer ist zwar schon rot, aber der hat Luft.
Meine Uhr sagt 59.
Ne, dann schnell sein.
Gibt es Plaintext?
Ja klar. Du musst nur wissen, wie er encoded wurde.